نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Ihr Lieben, wir machen heute die Lektion 92 oder fangen die an. سورة الأعراف Vers 73 bis 102. Das heißt, wir fangen einen Teil davon schon ist im 9. Juz. Das wollten wir so zusammen haben, da, das ist so vorgegeben, hat auch thematisch miteinander zu tun, aber die Prüfung selber, macht euch da keine Sorgen, ist nur über den 8. Juz, inshallah. Und zwar geht es weiter um die Prophetengeschichten. Nochmal, wir haben gesagt, die Prophetengeschichten werden hier dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt und natürlich auch uns und allen Menschen, die den Koran lesen, erzählt, um einerseits natürlich eine Lehre zu sein. Da schaut mal, wie es denen ergangen ist, die vor euch waren. Die Gläubigen wurden von Allah errettet. Die Gläubigen, die die Wahrheit angenommen haben, die haben die Hilfe Allahs bekommen und erhalten. Und diejenigen, die sich eben gegen Allah aufgelehnt haben und rebelliert haben und die Propheten eben belästigt haben und sogar vielleicht getötet haben und andere Verbrechen begangen haben, denen ist es durchgehend in der Geschichte immer schlecht ergangen. Ja, also das gute Ende war immer für die Gläubigen. Und das ist natürlich in einer Zeit, wenn man selber unterdrückt wird, versetzt euch nochmal zurück in die Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, am Ende der mekkanischen Ära, ja, wo kurz vor der Auswanderung, wo es wirklich enger und enger wurde. Und ich denke, viele von uns können vielleicht das nachvollziehen in dem Sinne, weil wir wissen, was anderen Muslimen auf der Welt passiert und vielleicht sogar auch in den Orten, wo man vielleicht selber wohnt, auch wenn da vielleicht äußerlich gesehen Frieden ist, aber andere Dinge vielleicht einen unterdrücken oder vielleicht beengen. Sowas kann ja wahrgenommen werden und auch erlebt werden. Das kann man ja keinem absprechen, wenn Leid eben wahrgenommen wird. Gerade in solchen Zeiten sind solche Geschichten nicht nur eine Lehre, sondern auch ein großer Trost. Ja, also einerseits eine Lehre und für die, die die Wahrheit zur Zeit des Propheten SAW ablehnten, natürlich auch eine Warnung, eine Lehre, eine Warnung, eine Ermahnung, ja, nochmal einzulenken und doch noch die Wahrheit anzunehmen. Und andererseits natürlich ein großer Trost, ein Aufruf zur Standhaftigkeit, ein Aufruf zur Festigkeit und Gefestigkeit, damit man eben an der Wahrheit festhält, es komme, was wolle. Also unglaublich stärkende Ayat. Und ihr werdet sehen, es ist sehr viel Wiederholung in den Ayat. Und diese Wiederholung wirklich macht es dann eben umso eindringlicher und umso eingehender, dass man wirklich denkt, ja stimmt. Und nochmal, ja stimmt, das ist ja wirklich so. Und nochmal so und nochmal so. Also die Wiederholung macht das wirklich das Ganze nochmal ein Stück gefestigter. Wir beginnen also wa ila a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ila thamud akhahum saliha und zu den Thamud und gemeint ist damit wir sandten zu den Thamud ihren Bruder Salih, weil davor haben wir ja schon andere Prophetengeschichten gelesen, deswegen ist klar, dass damit das Senden gemeint ist und das wird hier also ausgelassen und kurz in kurzer Form ausgedrückt und zu den Thamud ihren Bruder Salih. Also zu den Thamud, dem Volk Thamud, sandten wir, ist damit gemeint, ihren Bruder Salih. Mit ihrem Bruder, das hatten wir schon mal auch, ist gemeint, dass er aus ihrem Volk war. Also Stammeszugehörigkeit war seine zu diesem Volk. Er war von ihnen, sie kannten ihn, er war von ihnen geboren, hatte Verwandtschaftsbeziehungen zu ihnen und hatte also mit ihnen sehr, sehr viel gemeinsam. Und er hieß Salih alaihi salam. In den historischen Erklärungen, vor allem bei Ibn Kathir und anderen, wird gesagt, dass sein voller Name war Salih bin Ubaid, war wohl sein Name. Und Thamud hieß einer der Vorväter dieses Volkes, dieses Stammes. Und und Thamud soll also einer ihrer Vorväter gewesen sein, nachdem dann dieser Stamm sich benannt hat. Sich zu ihnen zugehörig also erklärte und zu diesen Vorfahren sich bekannte. Das ist wohl so die Geschichte von dem Namen Thamud. Und diese sollen wiederum, die Thamud selber, sollen aus den Kindern, den Nachkommen Ads gewesen sein, die wiederum, Ad, der Stamm Ad, war wiederum ein von den Nachkommen von Nuh a.s. Also wir sehen hier also eine ganze Kette von Beziehungen und Nachkommenschaften, die auf Nuh a.s. dann also zurückführen. Man sagt auch, das waren wohl die Thamud, ein arabisches Volk und sie wohnten im Gebiet von Hijr. Und ja, was die Zeit angeht, wann sie wohl gelebt haben sollen, war wohl circa vor 6000 Jahren. Und Allah weiß es am besten. Allah hat uns über diese Dinge im Koran nicht berichtet. Das wird selber erforscht oder aus den Athar und aus den verschiedenen Quellen, die eben die Gelehrten eben beziehen, wird das eben zusammengetragen. Und letztendlich, Allah weiß es am besten. Dieses Gebiet, was sie bewohnten, ist also zwischen Hijaz, also westlicher Teil der arabischen Insel, und Scham, was also heute das ganze Gebiet Syrien und Libanon und Palästina und so weiter, was Ascham, also Großsyrien, wenn ihr so wollt, genannt wird. Da gibt es auch verschiedene Überlieferungen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch einmal bei den Ruinen der Thamud vorbeikam, als die Muslime unterwegs waren nach Tabuk. Da mussten sie also an diesem Gebiet vorbei. Das war also etwas, was die Araber kannten. Und wenn sie also reisten, besonders nach nördlichen Teil der arabischen Halbinsel, dann kamen sie auch dort vorbei. Zum Beispiel heißt es bei Imam Ahmed, dass Ibn Umar radiallahu anh sagt, überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging zu Al-Hijr, als er nach Tabuk ging mit den Leuten, und sie machten ihr Lager auf in der Nähe der Häuser der Thamud, was in Al-Hijr war. Und die Leute brachten Wasser von den Brunnen, welches auch die Thamud benutzt hatten, als sie noch da gelebt haben. Und sie benutzten das Wasser, um Teig zu machen und um ein Feuer anzumachen und um was zu kochen und so weiter. Das Wasser wurde benutzt. Jedoch befahl dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man den Inhalt dieser Töpfe ausgießen sollte und dass man den Teig auch den Kamelen geben sollte. Also man sollte selber nicht davon essen. Und dann befahl er, das Lager sich aufzulösen und weiter zu marschieren oder weiter zu reisen, und gingen von diesem Gebiet zu einem anderen Gebiet. Und zwar, Ibn Umar sagt, und das war dann ein Gebiet, wo der Brunnen war, von wo das Kamel, welches den Thamud gegeben wurde, davon von diesem Brunnen zu trinken pflegte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte dann und verbot auch dann seinen Gefährten, dass man solche Gebiete, wo Menschen bestraft worden sind, und man weiß natürlich, dass die Menschen dort bestraft worden sind, sollte man nicht betreten. Er sagte sogar, in dieser Überlieferung von Imam Ahmed sagte er sogar: Wahrlich, ich befürchte, dass euch befallen könnte, was sie befallen hat. Deswegen betretet solche Gebiete nicht. Aber in einer anderen Überlieferung heißt es auch, da wird es quasi wieder eingeschränkt, dass nein, begeht solche Gebiete nicht, wo Leute bestraft wurden, außer ihr weint dabei. Und wenn ihr nicht weint, dann geht auch nicht in solche Gebiete hinein, denn sonst könnte euch befallen, was sie befallen hat. Also eine ähnliche Überlieferung gibt es auch in Sahih Muslim und Sahih al-Bukhari, wo dasselbe Thema besprochen wird. Dieser Wortlaut war, wie gesagt, bei Imam Ahmed. Was interessant ist für uns, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also wenn man solche Gebiete eingeht, soll man also auch eine Wirkung zeigen und da nicht nur zur Besichtigung und auch wie interessant und wie toll, sondern auch irgendwo eine Wirkung davon zeigen, dass ja, hier gab es eine Strafe von Allah. Und ja, also das Weinen ist zum Beispiel eine, dass man wirklich davon beeinflusst ist und auch die Größe und auch die Furcht vor Allah wirklich verspürt. Das ist also, was hier gesagt wird. Und was wichtig eben auch ist, dass für die Araber zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren die Thamud und deren Behausungen und deren Ruinen waren ein fassbarer Begriff. So wie für uns, wenn zum Beispiel von Pompeji gesprochen wird, dann wissen wir genau, wo das war, und man weiß sogar noch diese erhaltenen Leichen oder Überbleibsel, wie auch immer, die kann man sogar noch ja im Internet googeln und die kann man sehen. Das ist für uns fassbar. Ja, wir wissen, wann das passiert ist oder ungefähr, wann das passiert ist. Das sind für uns fassbare Begriffe. So waren für die Araber eben die Thamud fassbarer, ein fassbarer Begriff. Und nicht irgendeine Legende, die vielleicht ist sie passiert, vielleicht nicht, sondern das war sehr fassbar. Und damit ist die Geschichte von Thamud für die Araber und natürlich für uns auch im Nachhinein, ist eine umso lehrreichere Geschichte, als wenn sie ja ein Märchen wäre oder irgendeine Geschichte wäre. Das ist also etwas für sie sollten eigentlich Lehre daraus ziehen. Sollten sie. Und Salih a.s. sagt zu seinem Volk das Gleiche, wie auch andere Propheten schon zu ihren Völkern sagten: Qala ya qawm i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Und das wird immer wieder wiederholt. Also hier wird quasi diese Gleichheit und diese Gemeinsamkeiten so intensiv dargestellt, dass, schaut mal, alle Propheten von Nuh a.s. und alle, besonders jetzt in Surat al-Araf, weil die alle so kurz nacheinander erwähnt werden, die sagen fast schon identisch immer das Gleiche. Also ja, hier und da ist mein Wort anders, aber die Botschaft ist immer ungefähr die gleiche, besonders wenn es um Tauhid geht: Betet Allah alleine an, ihr habt keinen Gott außer ihm. Ja, und somit hat auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nichts Neues gebracht, nichts Unfassbares gebracht, sondern er steht in einer Tradition mit all den anderen Propheten, die vor ihm dahingegangen sind. Und deswegen ist es genauso schlimm, ihn abzulehnen, als ob man alle abgelehnt hat. Ja, und deswegen ist es ja Kuffer. Wenn man einen Propheten ablehnt, ist es so schlimm, es gilt als Kuffer. Deswegen dürfen wir nicht Musa a.s. ablehnen. Wir dürfen nicht Isa a.s. ablehnen. Keinen Propheten Allahs darf man ablehnen, denn das gehört zu Kuffer. Ja, und das ist wirklich etwas, was wir verstehen müssen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Und wir haben keinen Gesandten vor dir entsandt, außer wir haben ihm eingegeben oder offenbart, dass es keinen Gott außer mich gibt, so dient mir allein. In Sura 21, 25 war das. Oder auch zum Beispiel, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wahrlich, wir haben in jede Gemeinschaft einen Gesandten geschickt, entsandt, dass ihr nämlich Allah alleine dienen sollt und vermeidet die falschen Götter. In Sura 16, Vers 36. Also wo auch immer, jetzt haben wir in Suratul Araf ja nur ein paar Beispiele, aber hier in diesen Versen, die ich gerade zitiert habe, heißt es also, dass wo auch immer, in jeder Gesellschaft, Gemeinschaft, in der ein Gesandter geschickt wurde, der hat dasselbe gesagt, dient Allah allein, vermeidet die falschen Götter. Also jeder, der da überrascht tut und einen auf der Prophet der Araber tut und Muhammad s.a.w. hätte ja nichts mit den anderen Propheten zu tun, der ist einfach entweder nicht informiert oder einfach wirklich böswillig. Ja, da kann man, das kann man ja nicht anders beschreiben. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. Salih a.s. erklärt seinem Volk weiter, gewiss, in der Tat, es ist ja schon, ja, dieses قَدْ, wenn es mit einem Vergangenheitsverb erscheint, bedeutet, dass gewiss, es ist passiert und auch, es ist ja schon so passiert. Ja, قَدْ جَاءَتْكُمْ. In der Tat, gewiss, schon ist zu euch gekommen ein klarer Beweis von eurem Herrn. Also das ist ja auch so, dass die Propheten immer um Beweise gebeten werden, meistens aber von denen auch, die eben nicht Iman haben und nicht glauben wollen. Und zu diesen ist also von eurem Herrn ist schon ein Beweis zu euch gekommen. Was war das spezielle, spezifische Beweis für die Thamud? هذه ناقة الله لكم آية. Dies ist ein Kamel Allah, oder dies ist das Kamel von Allah. Was ist mit Kamel von Allah gemeint? Ja, dass es Allah zugesprochen wird in dem Sinne, dass es geehrt wird. Ja, es ist ein besonderes Kamel, das Allah als Wunder geschickt hat. Das ist hier also eine Formulierung, die nicht nach dem Sinne, na'udhu billah, dass Allah hat ein Kamel. Ja, Allah gehört sowieso alles, was in der Schöpfung ist. Das ist nicht damit primär gemeint, sondern hier geht es um Tashrif, dass man etwas jemand anderen zuspricht, um das zu ehren. Ja, so wie wir auch sagen, Baytullah, das Haus Allahs. Damit meinen wir nicht, Allah wohnt dort, na'udhu billah, sondern wir meinen, die Kaaba ist ein ganz besonderes Haus und das ist etwas, was ja, Allah zugesprochen wird, aus Ehrung, aus Respekt, aus Ehrwürdigung dieser Moschee gegenüber. Naqatullahi, ein besonderes Kamel, was ein Wunder von Allah war. Lakum aya, es ist für euch ein Wunder, ein Zeichen. Ein Zeichen, dass ich ein wahrer Prophet von Allah bin. Also ihr Zeichen war ein Kamel, genauer gesagt Naqatun, eine Kamelstute. Sie hatten nämlich davor verlangt, dass ja, wir glauben dir nur, wenn du aus einem Berg, aus einem Felsen heraus, ein Kamel herausbringst. Was ja komplett weit hergeholt ist, nirgendwo in der Natur so passiert, komplett unvorstellbar ist. Und vielleicht sie auch deswegen sowas verlangt hatten, nach dem Motto, ja, das kann er sowieso nicht und dann sind wir ihn los. Aber was passierte? Allah machte erfüllte ihre Bedingung. Und wahrlich, aus einem Felsen kam eine, nicht nur ein Kamel, sondern eine Kamelstute, die ja auch Kinder dann kriegen kann. Das ist ja nochmal dann ein Wunder über Wunder. Und genauso geschah es dann auch. Aber was passierte? Diese Kamelstute wurde für dieses Volk auch zur Prüfung. Denn, das ist alles aus den Tafasir-Büchern, sie trank sehr, sehr viel Wasser. Und man musste also dann verabreden, dass einen Tag bekam sie zum Wasser trinken, komplett. Und das Volk durfte dann nicht vom Brunnen Wasser holen. Und der andere Tag war für das Volk, dass sie Wasser holen konnten. Aber natürlich, wenn sie dann so viel Wasser trank, dann konnte sie auch gemolken werden. Und sie bekamen dann auch die Milch. Also es war nicht so, dass sie komplett verzichten mussten. Das wird auch überliefert, dass sie dann die Milch eben auch nehmen konnten von dieser Kamelstute. Aber nichtsdestotrotz, das wurde ihnen zu viel, dass sie eben einen Tag kein Wasser nehmen konnten vom Brunnen. Und sie verabredeten sich und der Schlimmste unter ihnen, der Rebellischste unter ihnen, sie alle stimmten zu und wollten auch, dass er das tun sollte, aber einer ging dann schließlich und tötete dieses Wunder von Allah. Also erst verlangten sie vom Propheten, dann wurde es wie sie zu einer Prüfung, das ist ja oft so im Leben, ne? Dass man Allah um etwas bittet, Allah, bitte, bitte, ich will genau das, ja? Gib mir die Möglichkeit, dass ich genau das tue und wenn es dann passiert, dann wird genau dasselbe zu einer Prüfung für einen. Ja, und vielleicht, Allah bewahre, versagt man dann vielleicht sogar in dieser Prüfung. Deswegen auch immer vorsichtig sein und Allah auch um Standhaftigkeit und ja, wohl überlegt Allah bitten. Nicht, dass man sich selber etwas zutraut vielleicht oder mit einer falschen Absicht um etwas bittet. Und genau daran scheitert man daran. Scheitert man dann. Ja, und sie töteten dann dieses Zeichen von Allah. Ja, und natürlich in den Athar steht auch, dass Salih machte Dua zu Allah und er brachte dann dieses Wunder hervor. Also Allah brachte dieses Wunder hervor und der Stein bewegte sich und brach auseinander und auf einmal war ein Kamel da mit dicker Wolle sogar. Ja, also es ist schon eine Kamelstute. In den Athar heißt es sogar, diese Kamelstute war sogar trächtig. Ja, und man konnte das Baby sogar auch schon sich bewegen sehen. Also da gibt es einige Details und Allah weiß es am besten. Aber das wird uns im Koran berichtet, dass es auf jeden Fall eine Kamelstute gegeben hat, die von Allah ein Wunder für diese Menschen war. Allah sagt in einer anderen Aya auch, وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ. Und informiere sie, berichte ihnen, dass das Wasser unter ihnen aufgeteilt wird. Jeder hat kommt einmal an die Reihe, dass er eben Wasser schöpfen oder Wasser trinken kann. Das ist das, was ich eben erwähnt habe, dass sie also die Wasserschöpfungszeit aufteilen mussten zwischen sich selber und dem Kamel. Das ist in Sura 54, Vers 28 oder auch in einer anderen Sura, هَذِهِ نَاقَةٌ, wahrlich, dies ist eine Kamelstute, sie hat eine, also damit ist gemeint, ein Trank, also ein Recht zu trinken und ihr habt ein Recht zu trinken. Jeder hat einen bestimmten festgesetzten Tag. Das ist in Sura 26, Vers 155. Ja, also das wird also auch an anderen Stellen im Koran erwähnt, dass das so war. Aber sie konspirierten miteinander und verabredeten sich, die Leugner unter ihnen, unter den Thamud, und kamen also überein, dass man das Kamel töten sollte. Ja, das, was wir auch in Sura 91, Vers 14 lesen, فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Sie verleugneten ihn also und töteten sie, also die Kamelstute, und Allahs Strafe kam dann, Allah vernichtete sie wegen ihrer Sünde. Welche Sünde? Dass sie verleugneten und das Kamel dann auch noch töteten. Und sie wurden also vernichtet von Allah. Ja, also diese Themen und diese Geschichten über Thamud wird also noch öfters im Koran erwähnt werden. Hier heißt es dann weiter, فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, so lasst sie auf Allahs Erde fressen und fügt ihr nichts Böses zu. Ja, وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, berührt sie nicht mit Üblen. Ganz wörtlich, also tut ihr nichts Schlechtes, ja, lasst sie, ihr habt darum gebeten, jetzt lasst sie auch, wenn ihr sie mit einem Übel berühren würdet, فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, dann oder sonst, hier im Sinne von, wenn ihr das tut, dann passiert das, ja, dann fasst euch oder würde euch fassen eine schmerzhafte Strafe. Also sie wurden gewarnt, ihr Wunder wurde ihnen gegeben, der Beweis war da, alles läuft wirklich so, wie sie wollen. Ja, die sind nicht im Dunkeln irgendwie, im Dunkeln gelassen worden, dass sie nicht wissen oder nicht können, nichts. Ja, sie wissen über alles Bescheid und es wird nicht viel verlangt. Sie können sie melken und sie können auch Wasser schöpfen, es gibt genug Wasser, sie verhungern nicht. Lasst sie. Ja, sie soll auf der Erde Allahs fressen können und eben auch diese Trankzeit eben haben. Aber ja, die Rebellion des Volkes kannte keine Grenzen und als es schwer für sie wurde, begangen sie diese große Verbrechen. Ja, im Koran heißt es sogar auch an einer anderen Stelle, dass es genau 9 waren, وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَ رَحْتٍ, 9 Männer, die Fassad verbreiteten auf der Erde und die nicht Sulh, also nicht Gutes verbreiten wollten. Das waren so die Führer dieser Leute und die überredeten dann eben alle anderen und kamen mit den anderen überein, dass komm, lass uns das Kamel einfach loswerden. Also da gibt es einige Details, was da genau passiert ist. Als sie das dann taten, als das Kamel eben dann getötet wurde, und sie dieses große Verbrechen eben begangen hatten. Und Allah weiß am besten, wie das dann genau vor sich gegangen ist. Aber als diese Nachricht Salih a.s. erreichte, kam er zu ihnen, als sie versammelt waren. Und als er das Kamel dann sah, weinte er und rief aus, Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Und das steht auch im Koran, Surah 11, Vers 65, dass jetzt genießt in euren Häusern noch für 3 Tage. Also jetzt wird die Strafe euch erfassen. Und selbst dann hatten sie noch 3 Tage. Und nach 3 Tagen hat dann die Strafe sie erreicht. Ja, über die wir gleich lesen werden. Jetzt aber hier in dieser Stelle in Suratul A'raf, und das ist gemäß den anderen Geschichten, die wir auch schon hatten, erinnert Salih a.s., um das Gute eben, um den Glauben in ihnen eben auch zu erwecken, die Dankbarkeit in ihnen. Ja, versucht die Dankbarkeit anzusprechen und er sagt, وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ und gedenkt. Also gedenkt was? Gedenkt dieser Gnaden, ja? Unter anderem, als er euch zu Nachfolgern nach den Aad machte. Also die Aad, die ja selber Nachfolger von Nuh a.s. waren. Also erstmal wurden die Gläubigen gerettet, dann kam es dazu, dass die Aad eben dann da waren. Die wurden dann ja auch vernichtet, dann gab es wieder wenige, die gerettet wurden, dann gab es wieder Nachfolger. Also Allah hat euch ja möglich gemacht, überhaupt euch weiterzubilden und weiter auf der Erde zu halten. Gedenkt doch, dass ihr hättet ja auch damals schon eure Vorfahren vernichtet werden können. Aber nein, Allah hat euch die Möglichkeit gegeben, euch zu vermehren und hier zu wohnen und euch zu etablieren. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. Und Allah, er hat euch auf der Erde Städten zugewiesen. Er hat euch auf der Erde etabliert, so dass ihr dort wohnen könnt. Und wie wohnt ihr? Ihr kontrolliert sogar im großen Maße ja, euren Wohnbereich. تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا. In dem Flachland, Suhuliha, wo es eben ist, in den Ebenen, dort nehmt ihr oder baut ihr euch Schlösser. Und in den Bergen, تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. Und die Berge macht ihr euch auch zu Häusern, wie nämlich تَنْحِتُونَ, ihr haut euch dort Häuser aus. Ja, dann Hiduna meißeln, aushauen, etwas in Stein reinschlagen, so dass Stücke abbrechen und dann eben ja, aushöhlen oder andere Formen eben drin schaffen und so, dass sie in den Bergen eben wohnen konnten. So, über diese Schlösser weiß man heute nichts mehr. Über diese Berge, die ausgehöhlt wurden und zu Behausungen gemacht wurden, wird gesagt, dass man diese erforscht hat und davon gibt es auch Bilder, die ihr euch anschauen könnt. Ja, also wo man sagt, dass das haben die Thamud vor vielen, vielen Jahren also, dass die das waren, die das gemacht haben. Das Wort min suhuliha, suhul ist Plural von sahl. Sahl sagt man auch zu weicher Erde, auch zu ebenen Erde, ja, wenn etwas eben ist, Flachland eben, ja, und eben was im Gegensatz zu Bergen. Ja, eben flach ist, eben ist, keine Berge, keine Höhen eben darauf sind. Und das ist ja meistens auch so, dass das Flachland weicher ist. Also die Erde weicher ist, im Gegensatz zu Berg, Fels. Deswegen auch Sahel kommt auch von dem Wort weich, einfach. Ja, aber hier ist mit Suhul das flache Ebene gemeint, wo es natürlich auch leichter ist zu leben. Also sie lebten dort, wo es leichter ist zu leben und dort bauten sie Schlösser. Ja, also so viel Ingenieurwesen und für Ingenieurwesen braucht man auch Mathematik, Architektur, bestimmte Wissenschaften sind dafür wichtig. Also für ihre Zeiten ein relativ entwickeltes Volk. Ein relativ machtvolles Volk, denn jemand, der keine Macht hat, der kann so etwas nicht bauen. Ja, Qusura sind Schlösser, ja, das sind feste Bauten, die nicht einfach umzuhauen oder umzuwehen sind, die auch nicht einfach einzunehmen sind. Ein relativ entwickeltes Volk, fortschrittliches Volk, wenn ihr so wollt. Und sie hatten sogar 2 Wohnorte, ja, wie so ein Ferienort quasi, also das zeigt ja auch schon, dass es ihnen wohlstandsmäßig auch sehr gut ging. Dass sie mal in diesen Schlössern eben lebten und eben auch Behausungen hatten in den Bergen. Oder kann natürlich auch heißen, dass manche von ihnen in den Bergen wohnten und manche eben im Flachland. Kann natürlich auch sein, dass sie in den Bergen eben auch so viel Fertigkeiten hatten, dass sie eben in die Berge Häuser aushauten oder meißelten. Ja, das sind ja auch wirklich Fertigkeiten. Also für damals sehr modernes Volk. Aber dieses moderne Volk und so fortschrittliche Volk, wie reagierte es auf die Einladung und Ermahnung und ja, Erinnerung von Salih alayhi salam? Das werden wir gleich sehen. Ja, und Salih sagt also auch ähnlich wie die anderen, فَذْكُرُوا أَلَىٰ أَلَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Gedenkt also der Wohltaten Allahs und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Also hier ist doppelt ausgedrückt. أَلَىٰ أَلَّهِ, das Wort hatten wir schon. Die Wohltaten, Gnaden, ja, dass die Geschenke, alles, was Allah einem so gegeben hat, gedenkt doch der Gnaden Allahs. Warum? Weil Dankbarkeit und Iman, ja, das kommt dann quasi aus derselben Quelle. Und Kufr ist Undankbarkeit. Ja, man denkt, man hat alles selber irgendwie erschaffen, man selber ist ja so toll. Und das ist ja eben, Undank und Kufr ist dasselbe Wort. Und berichtet, ja, das ist doppelt ausgedrückt, Da'athau heißt auch Verderben, Anrichten. Und Mufsidin sein ist ja auch Verderbensstifter sein. Ja, wala ta'athau fil ardi Mufsidin, richtet auf der Erde kein Verderben an, unheilstiftend. Ja, und ja, das ist also doppelt ausgedrückt, seid keine Verderbensverbreiter, seid keine Unheilstifter. Das Wort ta'athau kann entweder von ein ja fa kommen, ein ja fa, und aif wird gebraucht für solche Verderb, solche Unheil, was man wahrnehmen kann. Also wie zum Beispiel, oder so materielle Verderb, ja, wie Feuer legen, Sachen verbrennen, Gebäude kaputt machen, Desaster verbreiten, Chaos verbreiten, das ist Aif, ja, was man sieht und spürt. Und dafür kann auch von ein Tha Ja kommen, also Ja und Tha verwechselt eben jetzt, ein Tha Ja, und Ithyun ist das Nomen, was daraus entsteht, und das ist der Verderb der Gedanken. Ja, dass man Gedanken, Glauben, Intellekt verdirbt, ja, korrumpiert, kaputt macht. Ja, also eben nicht fassbare Verderb, den man sieht, sondern solche Verderb, der im Verstand, im Glauben, im Herzen, im Intellekt vor sich geht. Und beide Bedeutungen sind natürlich sehr nah aneinander, denn äußerlich wahrnehmbare Fassade entsteht dann, wenn im Intellekt Fassade schon vorhanden ist. Das eine führt ja zum anderen. Deswegen ist beides auch sehr nah. Ja, und wala ta'athu fil ardi mufsidin, seid keine Unheilstifter. Und Unheil ist auch, dass man Allahs Gnaden gegenüber undankbar ist. Kufr ist ein Unheil und ist ein Fassade und eine Korruption des Intellekts und der Gedanken. Ja, und dieses fortschrittliche Volk, und wieder sehen wir hier, qal al mala'u, wieder reden die. Ja, die Elite redet wieder, die was zu sagen haben, die natürlich auch viel mehr zu verlieren haben. Das sind immer die Ersten, die sprechen. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Die führende Schar, und hier wird sie genauer erklärt, als die, die sich hochmütig verhielt. Ja, vorher hatten wir, glaube ich, gelesen von denen, die verleugneten oder den Glauben verweigerten. كَفَرُوا. Hier lesen wir اسْتَكْبَرُوا. Ja, und hier sehen wir auch immer, dass eben Kufr und Takabbur und all diese Eigenschaften, die liegen so nah aneinander und führen immer wieder zum selben Ergebnis. Ja, Ablehnung, Rebellion, Verweigerung, Undank, ja, all das, dieselbe Schublade. Ja, der eine hat das von dem einen mehr, der andere hat von dem anderen Krankheit ein bisschen mehr, aber letztendlich ist es alles, ja, eine Familie. Diejenigen, ja, die Elite, die Würdenträger, die führende Schar, von denen, die hochmütig waren, sich groß wähnten, min qawmihi, von seinem Volk. Ja, also jetzt trotz Gemeinsamkeiten unterschieden sie sich jetzt von Salih a.s. in dieser Sache, und zwar sehr immens. لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Sie sagten zu denen, die unterdrückt waren. Also im Volk gab es ja Würdenträger, die haben Macht, die haben was zu sagen, die, ja, wollen mit Salih a.s. Botschaft nichts zu tun haben, die haben auch viel zu verlieren, wenn sie ihren Lebensstil ändern müssen. Ja, und die erheben sich über dem, was Salih a.s. bringt. Und die sagen jetzt nicht zu Salih a.s., die sagen zu denen im Volk, die schwach sind, unterdrückt sind, die ja nicht zu sagen haben eben, die normalerweise ja auch anderen folgen müssen oder auch normalerweise folgen, auch wenn sie nicht müssen. Und die sagten also zu denen, die unterdrückt waren, liman amana minhum, und zwar zu denen, die von ihnen gläubig waren. Also zu den gläubigen, unterdrückten, armen, schwachen Gläubigen. Zu denen sagten diese reichen, mächtigen, ja, aber hochmütigen Menschen, أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ. Wisst ihr denn, und damit ist gemeint, wisst ihr denn sicher? Ja, seid ihr euch da so sicher? Wisst ihr wirklich, dass Salih a.s., also sie sagen nicht Salih a.s., gesandt ist von seinem Herrn? Ja, warum stellen sie solche Fragen? Das ist jetzt keine Bitte um Information. Oh, ihr wisst was, was wir nicht wissen, könnt ihr bitte uns auch bereichern? Ja, so eine Frage ist das hier nicht. Sondern das ist was für eine Frage. Und das bestätigt nochmal auch, was Salih vorher sagt, das macht kein Verderb auf Erden. Ja? Und genau das machen sie nämlich. Das ist nämlich eine Art von Frage, die man stellt, um den anderen auch mit Zweifel und Unsicherheit anzustecken. Ja, selber hat man keinen Glauben, ja, oder zweifelt stark und den anderen will man auch damit anstecken und stellt dann eine ganz unschuldig aussehende Frage: Bist du eigentlich sicher, dass das so ist? Ja? Bist du, ja, hast du das ganz sicher selber gehört oder hast du es gelesen? Kannst du es eigentlich beweisen? Ja, immer so diese Arten von Fragen, die eben nicht um Informationen bitten. Dieselbe Frage kann auch gefragt werden, weil man wirklich ehrlich eine Information will. Ja, man weiß es nicht besser. Aber hier wollen sie die anderen nur in Schock werfen und so eben Fassad eben verbreiten. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ja, das ist ja immer so, wirklich. Also Menschen, die selber negativ veranlagt sind und negativ sind und ja, Schock haben und runterziehen sich selber. Was wollen die? Die wollen, dass andere auch runtergezogen werden. Die auch Schock haben. Dass die anderen auch unzufrieden sind. Ja, das ist wie so ein Virus, den wollen die dann weitergeben an andere. Möge Allah uns bewahren, ja, dass andere auch angesteckt sind. Und nochmal, im Dien Fassad zu verbreiten. Im Dien, in der Religion, Fassad zu verbreiten, Unruhe, Unordnung, Korruption zu verbreiten. Dazu gehört alle Arten von Bemühungen, die Menschen von der Religion fernzuhalten. Und dazu gehört eben auch, sie in Zweifel zu werfen. Ja, sie in Zweifel zu bringen. Das, ja, überleg doch nochmal. Ist das wirklich so? Ja, und das heißt nicht, dass man nichts in Frage stellen darf oder dass man nicht mal nachfragen darf, dass man sich nicht informieren darf. Doch, aber es geht um die Absicht. Ja, ob man wissen will, ob man sich etwas erklärt haben will, Klarheit haben will oder ob man einfach nur seine eigenen Zweifel und Unglauben an andere weitergeben will. Ja, aber hier sehen wir auch die Gläubigen und das ist auch eine sehr große Lehre und sehr festigend auch für uns, wenn wir sowas lesen. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Und hier seht ihr auch, hier sind ganz viele Verlängerungen in der Lesung auch. Qalu wird mit Mat gelesen. Und dann bima urusila bihi. Also dadurch kriegt die Lesung auch nochmal mehr Gewicht und Schwere, dass da zwei Mats, also zwei Verlängerungen auch sind, die man in der Rezitation auch liest. Sie sagten, gewiss wir sind mit dem, womit er geschickt worden ist, gesandt worden ist, wir sind Gläubige. Sie sagen nicht, wir glauben. Ja, sie sagen, wir sind Gläubige. Der Unterschied ist, das haben wir auch in der Grammatik gelernt, ein Verb sagt, man hat etwas getan. Ja, zu einem Zeitpunkt hat man etwas getan. Und das lässt quasi dann so ein bisschen offen, dass man zu anderen Zeitpunkten das vielleicht nicht tut. Ja, aber Mu'minun ist ein Nomen, ein Substantiv und das hat keinen zeitischen, ja, keine Zeitangabe. Und wenn man ein Nomen benutzt im Arabischen, dann sagt man quasi, das ist so ein fester Zustand. Das ist so. Ja, wir sind Gläubige. Das ist so und sie sagen auch, bima ursila bihi, womit auch immer er gesandt worden ist. Also alles, was er gebracht hat. Wir suchen uns auch nicht aus, dass ja, darin glauben wir schon, aber das, was er da gestern gesagt hat, ja, da muss ich auch nochmal nachprüfen, das weiß ich jetzt nicht. Alles, was Salih bringt, womit auch immer er geschickt worden ist, wir sind daran Gläubige. Also wir sehen hier auch diese zwei und das sind eben diese Lehre auch in diesen ganzen Geschichten. Nochmal, Surat al-Araf geht vor allem auch um dieses Ringen, dieses miteinander Ringen von Wahrheit und Falschem, von Gut und Schlecht, wenn ihr so wollt. Und hier sehen wir eben, dass ja, wenn die einen auch hochmütig sind und rebellisch, aber dafür sind die anderen auch standhaft und fest auf ihrem Glauben. Ja, obwohl sie ist Strudaifud, ich meine, das sind die Unterdrückten aus dem Volk. Und das sehen wir auch in der Sira des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass da Menschen, die nichts zu sagen hatten in der Gesellschaft, aber die haben so einen Charakter und solch eine Festigkeit in der Religion entwickelt, dass wir bis heute unsere Kinder nach ihnen benennen und weinen, wenn wir ihre Geschichten lesen. Ja, das muss man ja auch erstmal schaffen. So muss man ja auch mal gesegnet sein erst von Allah, dass das einem gegeben wird. Ja, und hier lesen wir die Geschichte von diesen Unterdrückten und möchten so sein wie diese. Wie möchten wir diese Unterdrückten sein? Und nicht wie diese Elite, die aber Takabur machte. Ja, also das ist dieses, was bleibt am Ende übrig? Ja, was hat man, das Gute bleibt übrig. Das Schlechte hat keinen Wert. Ja, wie dieser Schaum auf dem Meer. Ja, und so ist auch Iman, dass man alles nimmt, was gebracht wird und nicht pick and choose, ja, dass man aussucht, wie... Was weiß ich, bei Amazon.com, ja, dass man sagt, nee, das nehme ich und das nicht, das ist dann nicht mehr korrekt, das ist so nicht in Ordnung. Im Glauben muss alles genommen werden, was dem Propheten gegeben wurde. Und hier sehen wir auch an der Art und Weise, wie Al-Mala sprechen, dass sie Salih a.s. überhaupt keinen Wert beimessen. Ja? In Surat al-Qamar, in Vers 25, wird auch gesagt, dass diese sagten, أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا. Ist denn die Ermahnung, dass die Erinnerung auf ihn gegeben worden, zwischen uns? Also, ja, nach dem Motto, wenn das schon herabgesandt worden ist, dann hätte es doch einem von uns gegeben werden sollen. Und das ist genau das, was auch die Araber der Jahiliyyah sagten zur Zeit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn dann auf einen der großen Führer von den zwei großen Städten, Mekka und Taif, ja, warum auf den verarmten Sprössling von Banu Hashim? Und Banu Hashim war ein sehr, sehr angesehener Stamm, aber materiell ging es ihnen zu der Zeit eben nicht sehr gut. Und das war das ganze Kriterium für Macht, was zu dieser Zeit galt. Ja? Und andererseits sehen wir hier aber auch, was sehr schön ist, dass auf die Gläubigen hat das, was diese Hochmütigen sagen, überhaupt keinen Einfluss. Ja? Die haben eine ganz harte Schale, im positiven Sinne jetzt, Schutzschale, Schutzschicht um ihren Iman. Und solche Aussagen, das müssen wir uns auch merken, möge Allah uns vergeben, solche Aussagen, wisst ihr wirklich, ist das so? Und all das, was einen so in Zweifel bringen soll, die beeinflussen den, und da will ich jetzt auch gar nicht zu laut sprechen, ja, wenn man natürlich von Propaganda berieselt wird und, beschossen wird, dann können vielleicht sogar die Stärksten einen Einfluss davon vielleicht bekommen, möge Allah uns vergeben. Das sind dann die Zeiten der Fitna, vor denen der Prophet Sassam auch gewarnt hat, wo jeder davon betroffen sein wird. Aber ich rede jetzt normalerweise sollte es so sein, dass solche Dinge, solche Reden, solche Zweifel und Fassadverbreitungen beeinflussen den, der selbst auch schon vielleicht wankt. Ja? Und hier sehen wir eben die Gläubigen, die nicht wanken, die haben keinen Zweifel, die sind überzeugt, auf die hat keinen Einfluss, was diese sagen. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagten, wir verleugnen ja das, wir verweigern den Glauben an das, woran ihr glaubt. Und siehe da, sie sagen auch, wir sind Kafirun. Die sagen es ja selber sogar. Ja, das ist unser Zustand, auf dem wir sind. Ja, wir machen nicht mal Kuffer, sondern der Zustand, auf dem wir sind, ist, wir sind Kafirun, Verweigerer des Glaubens, Verweigerer der Wahrheit, Leugner, Bedecker, ja. Das Wort haben wir schon oft erklärt. Ja, und was passierte? فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. Dann schnitten sie der Kamelstute die Sehnen durch. Jetzt wissen wir ja aus Tafsir und auch aus anderen Stellen im Koran, dass nur einer die Kamelstute tötete. Hier heißt es aber فَعَقَرُوا النَّاقَةَ. Sie alle töteten die Kamelstute. Und das ist in dem Sinne, dass ja, wenn man Zustimmung findet an etwas, was auch einer nur tut, aber wenn du könntest, würdest du es auch tun und du bist moralisch mit ihm dabei, dann ist das genauso, als ob du es selber getan hättest. Wie andererseits ja auch, wissen wir, wenn jemand etwas Gutes tut und du kannst gerade nicht oder du bist, ja, hast nicht die Gelegenheit, aber wenn du könntest, würdest du genau dasselbe Gute tun und du stimmst dem zu, was derjenige tut, dann bist du auch mit dabei in der Belohnung. Ja, also die Zustimmung und das Mit-Dabei-Sein in der Zustimmung, moralisches Unterstützen, hat auch einen großen Wert. Und da muss man also auch aufpassen, wem man unterstützt und wen nicht. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. Und sie lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn auf. عَتَوْا heißt auflehnen, rebellieren, also wirklich äußerster Ungehorsam gegen den Befehl ihres Herrn. وَقَالُوا. Und sie sagten, يَا صَالِحُ إِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. Bring uns doch mit dem, was du uns androhst. Eigentlich heißt das hier Versprechen, aber gemeint ist damit, was du uns androhst. In kunta minal mursalin, wenn du doch zu den Gesandten gehörst. Also auch so viel Härte in ihrer Rede. So viel Härte und so viel, ich meine, die haben ja jetzt schon das Kamel getötet, da kann man ja auch mal ruhig sein danach. Ist ja schon schlimm genug. Aber dann noch zu sagen, jetzt bring die Strafe. Ja, also dieses komplette Verleugnen. Ja, und dann nicht mal dieses komplette der komplette Mangel an Einsicht. Ja, und dann, ja, dann kam auch die Strafe. Bei so viel Härte ist dann auch die Strafe hart. Ja, und in Tafsir heißt es sogar auch, dass dann 9 ihrer übelsten Menschen zusammenkamen und dann verabredeten, dass man das Kamel töten sollte. Und in dieser Nacht wollten sie sogar auch Salih a.s. töten. Wollten sie, ja, und dann verabredeten sie sich auch, das steht sogar auch im Koran, das werden wir in Zukunft noch lesen, dass sie sich dann schworen, dass wir werden bei Nacht einen geheimen, Angriff auf ihn und sein Haushalt machen. Und dann werden wir schwören, dass nein, wir wissen von nichts. Ja, also das steht auch im Koran, das werden wir inshallah noch lesen. Aber wie es dann passierte, kam dann die Strafe richtig von Allah und sie wurden komplett vernichtet. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Da ergriff sie das Zittern, also ein Erdbeben ergriff sie, ein heftiges Wanken. Rajfa, Ra, Jin, Fa, Jin, Fa, sagt man für eine heftige Bewegung. Ja, ein heftiges Erzittern, also Erdbeben. Fa'asbahu, und da lagen sie also morgens in ihren Wohnstätten oder in ihrer Wohnstätte, lagen sie auf ihren Brüsten da, also auf dem Gesicht zur Brust hin, lagen sie tot da. Für einen Menschen sagt man auch Jathim, wenn er auf die Knie fällt. Also auf die Knie und dann auf die Brust und dann eben lagen sie tot da. Jatham sagt man auch für den Vogel zum Beispiel, wenn es sich auf seine Brust setzt, auf die Erde und dann so bleibt. Für das Kamel auch, für den Vogel auch zur Brust hin auf den Boden setzen. Für den Mann, für den Menschen sagt man eben zur Brust hin, Knie hin und Brust hin fallen oder eben ja, legen. Und auch für das tote oder bewegungslose Sein eines Menschen sagt man Jatham. Ja, da gibt es auch manche Forschungen, die da getätigt wurden. Manche sagen auch, Allah weiß am besten, das müsste nochmal verifiziert werden, dass das ein Erdbeben war, was ein sehr, sehr weites Gebiet erfasst hat wohl. Man redet von Hunderten von Kilometern und Allah weiß es am besten. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. So kehrte er, also Salih a.s., sich von ihnen ab und sagte, O mein Volk, ich habe euch doch die Botschaft meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten. Nochmal, denkt daran an die Bedeutung von Nasahtu. Ja, wohlwollend sein, ich wollte Gutes für euch. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, aber ihr liebt nicht die guten Ratgeber. Ja, das ist ja so, wenn du gerade so genüsslich dabei bist, so eine Tafel Schokolade zu verzehren, ja, und dann sagt dir jemand, nein, hör auf, Zucker, ja, Zähne gehen kaputt. Ja, in dem Moment, man weiß, er hat recht, ja, aber in dem Moment nervt es einfach. Ja, ist doch so. Diese Eigenschaft haben wir also alle irgendwo und das ist wirklich diese Gefahr, die wir erkennen müssen, dass ja, walakin la tuhibbuna an-nasihin, der Mensch, hier wird natürlich das Volk von Salih a.s. angesprochen, dass ihr liebt nicht die, die eigentlich Gutes für euch wollen. Ihr liebt nicht den, der guten Ratschlag gibt. Und das ist wirklich, das ist auch nochmal eine Lehre für uns alle. Das stimmt, wie oft kriege ich einen guten Ratschlag, wo ich echt selber auch genau weiß, ja, stimmt, der hat recht. Komplett wahr, was er sagt. Und er sagt das ja auch nur, weil er es gut mit mir meint. Oder denk mal auch an die Kinder, ja. Wenn man zum Beispiel mal was sagt, dass, nee, guck, jetzt mach Fernseher aus, das ist nicht gut. Und man erklärt auch und dies und das. Aber, also es müssen schon sehr gesegnete Kinder sagen, die sagen, ja, Mama, du hast recht, ich mache jetzt sofort aus. Danke dir, du bist so nett zu mir. Darauf, also das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja, also vielleicht kenne ich auch nicht so liebe Kinder, kann auch sein, aber ja, also der Mensch liebt das nicht. Ja, der Mensch mag das nicht, dass jemand ihm guten Ratschlag gibt, es sei denn in diesen einsamen Stunden von Einsicht und wo wir unser Nafs mal beiseite gelegt haben oder wenn es zu spät ist und wir sagen, ja stimmt, meine Mutter hat früher immer gesagt, jetzt weiß ich auch, ja, aber es ist jetzt zu spät. Das sind diese Dinge und das ist eben die Größe des Menschen, wenn er zur richtigen Zeit den richtigen Ratschlag annimmt. Das sind so die Prüfungen im Leben, wo wir zur richtigen Zeit was machen müssen. Ein zu spät gibt es leider viel zu oft. Ja, das ist dann keine Kunst, zu spät was verstehen. Das Volk von Salih a.s. hat bestimmt auch, als das Beben anfing, da haben sie bestimmt auch verstanden, dass, oh, wir haben Fehler gemacht. Aber das war zu spät. Ja, und darum geht es auch viel. In dieser Welt, im Leben dieser Dunya, geht es ganz viel echt auch um das richtige Timing. Ganz, ganz viel. In Dingen, die Allah angehen, ob es das Gebet ist oder irgendeine andere Tat ist, die Allah von uns verlangt oder verbietet oder erfordert, wie auch immer. Und auch im zwischenmenschlichen Bereich, in Familie, im Miteinander. Es gibt nicht ein, man kann ja immer. Das gibt's nicht immer. Ja, es gibt eine richtige Zeit und es gibt auch zu spät und es gibt auch sogar falsche Zeiten. Ja, und das finde ich auch hier bei den Prophetengeschichten wirklich eine ganz, ganz große Lehre, dass ja, ihr liebt nicht die guten Ratgeber. Das wird ja auch schon jetzt öfters gesagt, ja, auf verschiedene Arten und Weisen. Aber dass ein Prophet wirklich ganz reines Herz hat, der ist, was war nochmal Nus? Nun Sat Ha, komplett, das Herz ist komplett frei von jeder Art schlechte Gedanken oder schlechtes Wollen. Stell dir mal vor, jemand ist dir Ich meine, von wie vielen Menschen wissen wir 100%, dass sie uns gegenüber komplett reine Herzen haben? Das sind meistens so die Eltern, dann die Glückseligen unter uns können das vielleicht von dem eigenen Ehemann noch sagen. Dann vielleicht Kinder, ja, aber selbst da ist manchmal auch so Fragezeichen. Ja, je erwachsener die werden, dann vielleicht auch egoistischer und dies und das. Da gibt es ja auch viele Prüfungen. Ist ja nicht immer einfach für alle Eltern. Also das sind ja abgezählte Menschen, von denen wir sagen können, der ist mir echt komplett wohlgesinnt. Der will nichts Schlechtes für mich. Nix. Der ist komplett selbstlos. Ja, komplett selbstlos, was mich angeht. Und Allah sagt uns hier, dass die Propheten sind euch gegenüber auch komplett selbstlos. Die wollen nur Gutes für euch. Und zwar noch mehr als eure eigenen Eltern. Ja, und das ist auch wieder, wie dankbar sind wir dafür, wie sehr lieben wir unsere Propheten dafür, mit wie viel Aufrichtigkeit sagen wir sallallahu alaihi wasallam und machen Dua für ihn und wünschen ihm noch mehr Segen und wünschen ihm zu begegnen und haben Angst davor, dass wir ihm vielleicht nicht begegnen, dass wir nicht vielleicht ihm im Paradies begegnen dürfen. Wie sehr ist das unsere Sorge? Also, das sind doch die Dinge, darum lesen wir auch Prophetengeschichten. Und das ist, wenn ich jetzt an Suratul Araf denke, wenn man früher so rezitiert hat, das überliest man alles so. Ja, und qala al-mala'u, da sagt man, oh, noch eine Geschichte, hups, das ist ja schon die dritte, vierte. Und dann blättert man so schnell weiter, weil das habe ich doch gerade gelesen. Aber das sind, wie sehr hat man das verstanden? Ja, wie sehr hat man diese Dinge verstanden? Wie sehr zeigt sich das in deiner Vorbereitung auf die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Und übrigens ich habe euch doch gewarnt, ja, und ich habe euch doch gesagt, so und so ist das. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gemacht. Alhamdulillah, sein Volk wurde nicht vernichtet, ja, und hat ja den Glauben dann letztendlich angenommen. Aber bevor es eben soweit war und es eben noch diese Auseinandersetzungen gab, wird in den Sahih-Überlieferungen gesagt, dass als Badr vorbei war und manche Leichen der Gegner wurden ja dann in den Brunnen von Badr geworfen, wo sie dann auch verrottet sind. Und der Prophet Sassim sagte dann, oh Abu Jahl ibn Hisham, also er ging zu diesem Brunnen später und sagte, oh Abu Jahl ibn Hisham, oh Utba ibn Rabi'a, oh Shayba ibn Rabi'a, habt ihr das, was euer Herr euch versprochen hat, also die Strafe, wahr vorgefunden? Denn wahrlich, ich habe das, was mein Herr mir versprochen hat, wahr vorgefunden. Ja, also das wird überliefert, auch in der Sira und auch in den Sahih-Überlieferungen, dass der Prophet Sassim also auch mit seinem Volk, was halt im Kufr gestorben ist, also sein Volk wurde ja nicht vernichtet, aber Abu Jahl und Utba und so weiter sind ja in Badr getötet worden und in dem Sinne haben sie im Kufr eben, sind sie gestorben. Und auch er hat also mit seinen, ja, mit denen, die auf seine Warnung nicht gehört haben, hat also auch dieses Gespräch geführt. Ja, so wie Salih a.s. auch hier seinem Volk sagt, obwohl sie ja gar nicht mehr in dem Sinne nicht mehr gewarnt werden können, ja, sagt er auch so im Sinne von Wehmut vielleicht auch, ja, das ist ja auch traurig, ja, dass ich habe euch doch alles überbracht, ihr wusstet doch Bescheid und ich meinte es gut mit euch. Das sind so tragische Dinge, die passieren, ja, passiert sind und auch, möge Allah uns zu denen machen, die daraus lernen. Ja, und dann heißt es in der nächsten Geschichte, Walutan. Und ihr seht, das ist alles so nacheinander passiert. Das ist ja nicht oft im Koran so, ne, dass alles chronologisch so gesagt wird. Aber hier in Suratul Araf, erst Nuh, dann Hud, dann, also Salih a.s. und jetzt eben Lut a.s., der eben lange nach, oder auf jeden Fall nach Salih a.s. Entsandt wurde. Das ist hier also chronologisch gesagt. Später werden wir über Musa a.s. lesen, der also nach Ibrahim a.s. Zeit kam. Also alles so der Reihe nach, im Sinne von, und jetzt bist du, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach all diesen, ja, chronologisch, schaut auf eure Geschichte, und jetzt bist du, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kommst du mit dieser Botschaft zu diesen Menschen. Ja, und das ist dann, wie sagt man, hat noch mehr Wirkung. Ja, das ist so quasi dann der Klimax, ja, von der ganzen Erzählung. Walutan. Lut alaihi salam, es wird berichtet, dass er der Neffe von Ibrahim alaihi salam war, sein Brudersohn. In den Überlieferungen heißt es sogar auch, er war der Sohn von Haran bin Asir und das war der Bruder von Ibrahim alaihi salam. Also Haran war der Bruder von Ibrahim alaihi salams, von Ibrahim alaihi salam selber, genau. Und jetzt schaut mal einerseits, dass ein Bruder ist der Freund von Allah, so wird Ibrahim a.s. ja genannt, und der andere, Haran, der Bruder von Ibrahim a.s., ist, ich glaube, die meisten von uns haben bestimmt seinen Namen heute zum ersten Mal gehört. Haran, hä? Hatte Ibrahim a.s. sogar einen Bruder, sagen bestimmt manche von uns gerade, ne? Ja, das wusste gar nicht, dass Ibrahim a.s. einen Bruder hatte. Also von dem wissen wir gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt rechtschaffen war oder nicht. Oder ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er eben nicht geglaubt hat. Sonst wäre er ja mit Ibrahim a.s. mit ausgewandert. Aber Allah weiß am besten. Aber der eine ist Ibrahim a.s. Jeder kennt ihn. In jeder Sprache kennt man seinen Namen. Abraham, Ibrahim a.s. Jeder will ihn irgendwie auf seiner Seite haben. Ja, wir folgen Ibrahim, das ist unser Religionsgründer. Juden, Christen, Muslime, alle sagen das. Und der andere, ja, noch nie von dem gehört. Das ist das, nochmal, was bleibt übrig? Ja, das Gute bleibt übrig, das Gute hat Gewicht. Das Schlechte, und jetzt nochmal, wir reden nicht persönlich über Haran, weil wir nicht viel über ihn wissen, aber an sich generell gesagt, das Schlechte, es kann viel sein, aber es hat kein Gewicht. Davon bleibt nichts übrig. Ja, und ja, über Lut a.s. sagt man also, dass als Ibrahim a.s. eben zum Islam einlud, zum Glauben einlud, glaubte ihm Lut, obwohl das sein Neffe war. Jetzt auch, wie viel kümmern wir uns um unsere Nichten und Neffen? Ja, also das ist ja auch etwas, wo wir sagen, hör, das ist das Problem meiner Schwester, ich habe selber genug zu tun mit meinen Kindern, ja, oder ich habe selber genug Probleme. Aber hier, sein Neffe hat ihm geglaubt und daraus ist dann so viel Khair, der ist dann auch Gesandter geworden. Ja, oder er wurde auch entsandt. Ja, er wurde auch entsandt und hat Prophetentum bekommen von Allah. Wie viel Khair daraus entstehen kann, wenn man, ja, wenn man die Leute einlädt, ja, und ihnen diesen Wert auch beimisst. Und er hat ihm geglaubt und ist dann mit Ibrahim a.s. und den paar Leuten, die eben mit Ibrahim a.s. glaubten, mit ausgewandert. Und die sind dann in verschiedene Gebiete gegangen und Lut a.s. wurde dann angesiedelt in Gebiet von erstmal Scham. Und dann schickte Allah subhanahu wa ta'ala Lut a.s. zum Gebiet von Sodom und Gomorra, also Sodom und Gomorra sagt man ja, Sadum sagen die Araber. Das waren große Gemeinden, Städte, die am Toten Meer, in der Nähe vom Toten Meer, was heute Jordanien ist, also damals Scham nannte man das alles, heute nennt man es Jordanien, übrigens auch erst seit dem Ersten Weltkrieg, nennt man das so, davor war alles das Gebiet von Scham, und er wurde dann dorthin geschickt und hat dort gewohnt und eben auch die Menschen zum Islam eingeladen. Ja, also Sodom und Gomorra, zwei Gemeinden, Städte, zu denen er dann geschickt wurde. Walutan, idh qala liqawmihi, als er zu seinem Volk sagte, atatuna al-fahishata, begeht ihr denn al-fahishata? So, Fahisha, das Wort hatten wir schon einige Male, ja, äußerst hässliche Sünden werden Fahisha genannt, äußerst, ja, auch das Schamlose, was Grenzübertretung im Sinne auch von Schamlosigkeit wird auch Fahisha genannt, wir hatten auch schon mal erklärt, dass große Sünden auch Fahisha genannt werden und wir hatten auch schon gesagt, dass Al-Fahisha wird im Koran auch die, der Ehebruch oder eben die Unzucht genannt, ja, also spezifisch, Al-Fahisha ist Zina. Ja? Und hier ist mit Al-Fahisha ist nicht nur Zina, also Ehebruch und Unzucht gemeint, sondern darüber hinaus sogar die Sodomie gemeint, was man modern auch Homosexualität nennt. Ich bevorzuge Sodomie. Ich finde ganz schlimm, wenn man sagt Liwata, also im Arabischen kann man auch Liwata sagen. Das finde ich ganz schlimm, weil Liwata kommt von dem Wort Lut. Ja, und da hat man quasi aus dem Namen von Lut a.s. solch ein Wort dann gemacht, weil zu seiner Zeit das ja passiert ist, na'udhu billah, das finde ich ganz, ganz schlimm, Liwata zu sagen, dann lieber Sodomie oder wie auch immer man das sagen will. Ja, aber das ist damit gemeint, macht ihr, begeht ihr Al-Fahishata, begeht ihr Sodomie und das ist eine solche Sünde, ma sabaqakum biha min ahadi min al-alamin, keiner ist von den gesamten Weltenbewohnern euch mit dieser Tat zuvor gekommen. Also keiner hat das vor euch hier gemacht. Das Volk von Lut, die in Sodom und Gomorra wohl wohnten und wo auch immer sie waren, ja, vor denen hat keiner solches praktiziert. Und sie machten das auch nicht hinter verschlossenen Türen und keiner wusste davon, sondern das war allgemein Praktik in ihrer Gemeinschaft und darum musste man sich auch nicht schämen. Und das wurde in einem Sinne öffentlich gemacht. Öffentlich so, dass man es also tat und ja, keiner hat das oder wenige haben das als übel befunden. Ja, also Fahisha nochmal allgemein für hässliche Sünden, das Wort haben wir schon erklärt und hier ist mit Al-Fahisha eben Sodomie gemeint und sie taten das auch noch offen, wie wir im Koran auch lesen, fi nadikum, wie war die Aya? Ihr macht in euren Versammlungen, macht ihr Übles, Ja, sagt Lut a.s. an einer anderen Stelle im Koran, sagt er ihnen, dass ihr macht das öffentlich in euren Versammlungen. Ja, also so weit war es schon gekommen. Ja, was jemand hinter verschlossener Tür macht, ist ja ein ganz anderes Thema. Das, ja, keiner hat das Recht, da die Tür aufzureißen und zu sagen, was machst du in deinem Haus? Das ist was anderes. Ja, was, ich will nicht sagen, das ist weniger schlimm, aber das ist dann, da muss man erstmal dahinter kommen, dass das passiert. Aber hier war das eben öffentlich und wurde so ausgeübt, dass sogar die, die das nicht taten, wurden unter Druck gesetzt. Ja, wie wir auch lesen, dass die Leute von Lot a.s. kamen angelaufen. Ja, sie kamen angelaufen, als Lut a.s. Gäste hatte, das waren Engel, aber die sahen aus wie Menschen, und sagten, ja, her mit deinen Gästen. Ja, also so aggressiv waren diese auch drauf. Das finde ich auch übrigens so spezifisch, wie sie hier beschrieben werden, dass eben einerseits dieses komplett Grenzenlose, was ihre Begierden anging, dass sie also Grenze über Grenze übertraten und eben dann zu Männern gingen in ihre Begierde anstatt zu Frauen, und eben auch grenzenlos in ihrer Aggressivität. Das sehen wir gleich auch, wie sie mit Lut a.s. Sprechen und umgehen damit, dass jemand anders denkt als sie. Ja, also verlangen einerseits, dass sie angenommen werden in dem, was sie tun, obwohl keiner sonst das je getan hat, sind aber unglaublich aggressiv, wenn jemand sagt, nee, ich finde das nicht in Ordnung. Ja, hört bitte auf damit. Ja, und darüber hinaus ja nicht, aber er spricht ja nur. Ja, aber die können damit überhaupt nicht umgehen, sehr, sehr aggressiv in ihrem Auftreten. Das müsst ihr jetzt, ja, werden wir jetzt lesen. Ja, und in dem Sinne haben sie das ja dann quasi eingeführt. Ja, und haben dann auch, wir haben ja schon auch gelernt, dass wenn jemand etwas einführt zum ersten Mal und andere es dann nachtun, dann kriegt er auch Anteil an den Sünden derer, die es nachtun. Ja, also in dem Sinne haben sie sich auch nicht unbedingt einen Gefallen getan. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa. Also diese Al-Fahisha wird jetzt hier nochmal erklärt, dass noch klar wird, dass was tun diese eigentlich? Wahrlich, ihr kommt zu den Männern. In Begierde, das ist auch wichtig hier, dass das hier mit Begierde zu tun hat. Und ja, ansonsten Freundschaft ist ja erlaubt, ist ja in Ordnung. Liebe ist auch erlaubt. Du kannst einen Mann lieben als Mann. Ja, es gibt ja auch verschiedene Arten von Liebe. Ja, wie einen Bruder lieben, wie einen Kollegen lieben. Ist ja alles in Ordnung. Man kann zusammen arbeiten, man kann Freundschaften pflegen. Aber was Begierde angeht, muss man ab einem bestimmten Zeitpunkt eben Stopp sagen. Wenn man denn Allahs Geboten folgen will. Wenn nicht, dann haben wir sowieso dann ist natürlich ganz verschiedene Argumentationsbasis klar. Aber hier sprechen wir aus einer religiösen Perspektive. Shahwatam min dunin nisa. Also ihr lasst die Frauen anstatt mit Frauen, wie Allah es euch ja erlaubt hat innerhalb des Bundes der Ehe, Frauen eben zu ehelichen. Ja, anstatt der Frauen min dunin nisa geht ihr zu den Männern shahwatan, aus Begierde, in Begierde. Bel antum qawmun musrifun. Gewiss, ja, oder aber nein, ihr seid ja maßlose Leute. Was hatten wir gesagt? Musrif von, ja, ist Israf machender, zu viel, ja, maßlos sein. Man kann auch sagen, wenn jemand zu wenig macht auch, aber hier ist es das zu viel, das Grenzen überschreitende, über Halal und Haram nicht scheren. Ja, ihr seid maßlose Leute. In der anderen Stelle im Koran sagt Lut a.s. auch, dass dies hier sind meine Töchter. Das wird ausgelegt, dass entweder meinte er seine wirklichen Töchter, dass die könnt ihr ehelichen, ja, heiratet doch die. Und jetzt nicht alle Männer konnten ja nicht nur zwei Töchter heiraten, klar. Sondern hier im Sinne von, ja, Töchter sollt ihr heiraten, Frauen sollt ihr heiraten. Oder Lut a.s. meint, das ist in Sura 15, Vers 71, dass Frauen allgemein sollt ihr heiraten, ja, und ehelichen und dadurch eben euren Trieb stillen. Und nicht auf die Art, wie ihr das tut. Ja, aber an einer anderen Stelle im Koran sagen diese, das Volk sagt dann auch, dass nein, du weißt doch, dass wir keinen Wunsch haben nach deinen Töchtern, also nach Frauen allgemein. Und wahrlich, du weißt, was wir wollen. Das sagten sie, als Lut a.s. Versuchte, sie von seinen Gästen fernzuhalten. Also da sehen wir auch dieses Aggressive. Dass, ihr tut ja sowieso schon, was ihr tut. Müsst ihr noch jetzt die Gäste raus verlangen von jemandem, der offensichtlich nichts damit zu tun haben will. Das ist wieder Musrifun, komplett grenzenlos. Ja, und das ist so, das würde ich auch mal gerne, ja, da könnte man ja auch mal eine Forschung machen, sowas mal zu erforschen, dass man forschen kann, dass wenn ein Mensch in einer Hinsicht in seinem Leben grenzenlos wird, ob das dann vielleicht in anderen Aspekten seines Lebens auch einen Einfluss hat. Ja, es mag ja sein zum Beispiel, dass wenn jemand in einer Sache komplett so jede Barriere übertritt, dass das da in anderen Hinsichten ihn auch vielleicht unverlässlicher macht, was Kontrolle angeht, zum Beispiel. Ja, das wären doch interessante Themen auch mal, die man ja auch erforschen könnte. Vielleicht wurde es auch irgendwo schon mal erforscht. Ist mir jetzt, ja, wenn jemand von euch da was gelesen hat, dann könnt ihr das gerne auch teilen. Das wäre doch mal interessant, auch zu wissen. An anderen Stellen heißt es auch in Sura Ash-Shu'ara, Vers 166, wo Lut a.s. zu ihnen sagt, Bel entum qawmun adun, wahrlich, ihr seid ein Volk, oder aber nein, ihr seid ein Volk, welches Übertreter seid, ihr seid Übertreter. Und in Sura Naml, Vers 55, sagt er zu ihnen, Bel entum qawmun tajhalun, wahrlich, ihr seid ein Volk, welches sich ignorant benimmt. Also unwissend, aber Jahl ist im Arabischen auch das Gegenteil von Hilm. Also nicht mild und vergebend und geduldig sein, sondern genau das Gegenteil. Ja, also forsch und eilfertig und schroff. Ja, das ist Dajhalun auch. Unwissend und eben dieser Eigenschaft auch. Ja, also Allah hat dieses Begehren natürlich in den Menschen gelegt. Das ist seine Natur, dass er einen bestimmten Trieb hat. Aber Allah hat eben auch den Menschen gezeigt, wie er das erfüllen kann auf anständigem Wege. Anstand ist natürlich je nach Gesellschaft verschieden definiert. Ja, nach religiös definiertem, anständigem Wege, Halal-Wege, das ist die Ehe, ja, primär die Ehe. Ja, und das nennt man dann, wenn wir auch ganz halt von Fassad und von Islah sprechen, von Korruption und Unordnung und einerseits von Reform und Besserung, wenn man die Dinge so tut, wie Allah es geboten hat oder erlaubt hat, das ist Islah. Ja, und wenn man gegen die Fitra und die Gebote von Allah handelt, das ist dann Übertretung, Verderb und Unheil. Ja, also so wird Fassad auch definiert. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Aber die Antwort seines Volkes war nur وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Nicht war die Antwort seines Volkes إِلَّا Außer, also nur ist damit gemeint, ja. Nicht war außer gemeint, die Antwort war nur, dass sie sagten an قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ Vertreibt die Menschen, ja, vertreibt diese, die so reden. Also er lädt sie ein, erklärt ihnen, der hat sie ja noch nicht bekämpft oder so, ja. Also auf Worte ist deren Reaktion was? Achrijuhum min qaryatikum, vertreibt sie aus eurer Stadt. Und nochmal, das war damals noch viel, viel schlimmer als heute. Ich meine, heute ist Exil geschickt werden auch schon schlimm, aber ich meine, es gibt so viele belebte Städte und Gemeinden und ja, wenn ich hier dann andere Ort, also in der globalisierten Welt ist, von einem Ort zum anderen zu gehen, was ganz anderes als damals. Ja, damals war Fremder sein, was ganz, ganz anderes als heute Fremder sein ist. Ja, das müsst ihr euch also auch zeithistorisch nochmal wirklich anders betrachten. Achrijuhum min qaryatikum. Raus mit diesen aus eurer Stadt. Die sind so aggressiv. Ja, und jetzt schaut mal. Innahum unasun yatatahharun. Gewiss, das sind ja Menschen, die sich reinhalten. In Tafsir heißt es, sie beschämen Lut alaihi salam und die Gläubigen mit ihm mit etwas, was nicht schämenswert ist. Ja, sich reinhalten wollen ist nicht etwas, worum man sich schämen sollte. Ja, aber denen fällt nichts anderes mehr ein und für die ist das schon so vielleicht auch schlecht, rein zu sein. Die sind schon so drin in dieser Denkweise, dass sie wirklich sagen, ach, das sind Menschen, die sich reinhalten wollen. Ja, und hier sticheln sie natürlich auch ein bisschen, dass auch so, wenn du so rein bist, ja, dann geh doch weg von hier, dann leb doch mit anderen reinen Menschen, wenn du denkst, wir sind nicht rein. Also können auch überhaupt keine Kritik ertragen, ohne direkt sarkastisch und ja, nennt man das zynisch vielleicht, ja, ohne direkt so ein bisschen sarkastisch zu werden, dass ach so, du denkst also, wir sind nicht rein. Ja, das anstatt das sich mal vielleicht durch den Kopf gehen zu lassen und mal rechts und links zu gucken, okay, bringt das was, ist das gut, was wir tun? Nee. Ja, direkt, ja, mundtot machen, raus mit diesen, drohen, mit Drohung und mit sich belustigen, antworten, das ist ja auch nicht in Ordnung. Ja, also hier sieht man auch schon der Ton, in dem die reden. Ich finde, da kann man unglaublich viel lernen und auch Lehre ziehen. Ja, weil der Mensch sagt ja auch oft, dass es war noch nie so schlimm wie heute und mag ja manchmal auch so sein, manchmal aber eben auch nicht. Ja, und hier sieht man eben, es war immer wieder mal so. Ja, dass so gesprochen wurde und gedroht wurde und guck dir mal diese sauberen Leute an. Ja, also, ja, ist das jetzt schlimm, sauber zu sein? Oder, ja, also, dass man sich wegen Sachen schämen muss, wegen denen man sich noch nie schämen musste. Ja, wegen Bedecken sich schämen. Ich glaube, das gab es bestimmt auch noch nie. Ja, oder das ist, dass wenn jemand sich bedecken will, muss er sich schämen. Das wäre vor 100 Jahren hier auch noch nicht. Also, dass, ja, dass jemand sich, ja, was rege ich mich auf? Ja, und ja, sie beschämen Lut und die Gläubigen mit etwas, was nicht schämenswert ist. Möge Allah uns bewahren. Übrigens, diese Amalu Qawmi Lutin, diese Praktik der Leute von Lut, dass man eben ja, den ehelichen Verkehr sogar auch, also Sodomie ist ja natürlich sowieso klar verboten und Kabira und komplett nicht akzeptabel, aber auch innerhalb der Ehe, dass der Mann und die Frau das so praktizieren, wie eben Sodomie Praktizierende es praktizieren würden, ist auch verboten. Ja, ist auf jeden Fall komplett auch verboten und ist eine Sünde, auf die auch also ganz, ganz strenge Hadithe hinweisen, dass solche sind wirklich, also tun wirklich was ganz, ganz Schlimmes und daran muss man sich auch fernhalten. Ja, was passierte? فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Und hier seht ihr auch, die Geschichten werden immer so erzählt, dass wir schickten, dann gab es ein Gespräch, ja, der Prophet sagte, es gab eine Reaktion und dann direkt Strafe. Ja, also hier wird uns wirklich immer, die anderen Details, was sonst noch passierte, die erfahren wir an anderen Stellen im Koran. Hier geht es also wirklich immer nur so passiert das und so geht das aus. Und so passiert das dann wieder und so geht es wieder aus. Und dann passiert es wieder so und dann geht es wieder so aus. Ja, und wie geht es jedes Mal aus? فَأَنْجَيْنَاهُ, wir erretteten ihn, die Gläubigen werden errettet, وَأَهْلَهُ und seine Familie, außer bei Lut a.s., außer seiner Frau. Über die Frau sagt man, sie war heimlich wohl loyal dem Volk gegenüber und hat ihnen auch geholfen und hat ihnen auch verraten, dann wo die Gäste waren und so weiter und war irgendwie auf deren Seite. Die fand das auch nicht schlimm, was sie taten. In den Überlieferungen heißt es auch, dass als Lut a.s. das Volk verlassen sollte mit den Gläubigen, wurde ihnen gesagt, das schaut euch nicht um, ihr sollt nicht zurückschauen. Und die Frau tat es wohl. Da gibt es Überlieferungen aus den Israeliat, auch aus der Bibel und Tora eben, dass sie dann zur Salzsäule erstarrt ist. Ja, also sie wurde auch bestraft, kanet min al-rabirin. Also der Koran bestätigt, dass sie auch auf jeden Fall zu den Zurückbleibenden gehörte. Das Wort rabir kommt von rein ba-ra. Rubar, das Wort heißt eigentlich wehender Staub. Wehender Staub, wehender Erde, also Staub eher. Und rein ba-ra bedeutet zurückbleiben, das, was zurückbleibt. Ja, also stellt euch vor, so eine Karawane zieht so weiter und wenn eine Karawane so zieht durch den Weg, dann wirbelt sie ja Staub auf. Ja, und wenn die schon weg ist, dann siehst du immer noch den aufgewirbelten Staub. Ja, und daher eben dann das Wort aufgewirbelter Staub, das ist das, was zurückbleibt und daher dann das Wort Rabirin, Rabir, der Zurückbleibende. Ja, der zurückbleibt. Also alle anderen gehen weiter und sie ist zurückgeblieben bei dem Volk dann eben oder auf jeden Fall unweit der Bestrafung. Und die Bestrafung dieses Volkes war wirklich auch spektakulär. Da gibt es verschiedene Überlieferungen und in verschiedenen Stellen des Koran wird gesagt, dass sie, also aus Überlieferung und Koran wird deutlich, dass sie quasi schon fast mehrfach gestraft wurden. Also einerseits gab es einen Steinregen auf diese, gekennzeichnete Steine aus Lehm, die dann einzeln auf den, also so wie Kugeln aus dem Gewehr, ja, Steine haben auf einzeln auf die geregnet und haben wirklich so zielend die Leute getroffen, dann hat ein Engel die gesamte Gemeinde Stadt hochgehoben und niedergeschmettert, wir machten Aliyaha Safilaha, steht im Koran, das Oberste wurde zu unterst gekehrt, ja, also wirklich spektakuläre Strafe und auch, dass dieses Oberste zu Unterste gekehrt, so wie sie ja auch die Fitra von Allah, die natürliche Natur des Menschen, auf die Allah uns erschaffen hat. Ich meine, rein körperlich sieht man das ja schon, dass das so ist, ja, dass es eine Natur gibt, nach der eine Vorgabe eben existiert. Ja, so wie sie das auch umdrehten komplett, ja, so werden sie dementsprechend dann auch bestraft. Ja, das Oberste der Stadt wurde zu unterst gekehrt. Es gibt übrigens, jetzt in neuester Zeit gibt es Forschungen, da schicke ich euch gleich einen Link in die Gruppe, archäologische Forschungen und einer, der heißt Steven, da gebe ich euch gleich den Namen, der die Meinung vertritt, dass am Toten Meer eine Funde ausgegraben wurden, die in jeder Hinsicht darauf hinweisen, dass das die Stadt Gomorra, Sodom ist, die in der Bibel erwähnt wird. Bibel und Koran natürlich, also klar, ne? Die in der Bibel erwähnt wird, weil er sagt, alle Sachen stimmen überein, die Zeit stimmt auch und so weiter. Und sehr interessant, kann ich euch den Link auch schicken, kann man sich vielleicht auch durchlesen. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, und wir ließen einen Regen auf sie niederregnen. Aber was für ein Regen war das? Ja, das waren وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْدُودٍ, und wir ließen regnen auf sie Steine aus gebackenen Lehm, also richtig hart. Und zwar Mandut, einer auf den anderen. Ja, also nacheinander, immer weiter. Musawwamatan 'inda rabbik, die waren gekennzeichnet bei deinem Herrn. Ja, gekennzeichnete Steine, also auf wen die niedertreffen sollen. Ja, damit wurden sie auch getroffen. Fandur, kaifa kana 'aqibatul mujrimin, so schau, wie sollen wir denn auf etwas schauen, oder auch sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie soll er denn auf etwas schauen, was 1000 Jahre vorher, 4000 Jahre vorher passiert ist oder 3000 Jahre vorher passiert ist? Ja, schau im Sinne von, schau mit deinem Verstand und überleg, wie war das Ende der Übeltäter und lernt daraus. Ja, und im Koran heißt es auch in Sura 11, 82, 83 ist das, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا. Als unser Befehl zu ihnen kam, machten wir das Oberste von ihr, der Stadt, zu ihrem Untersten und ließen dann auf sie Steine regnen, wie ich eben gesagt habe. Ja, übrigens in der Bibel gibt es auch ganz viele Details, die sogar noch farbiger sind, als jetzt im Koran uns gesagt wird. In Buch Mose, ich kann euch den Link sogar auch geben, könnt ihr online auch suchen. In der Bibel, also könnt ihr das lesen auch, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Ja, da wird sogar gesagt, dass Schwefel auch niederregnete auf diese und er kehrte die Städte um. Und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Land gewachsen war, also komplette Vernichtung. Und sein Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Das ist jetzt aus der Bibel, was ich euch gerade vorlese. Ja, also auch interessant zu wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die von Sodomie sprechen oder von Strafe sprechen, ja, die Muslime wieder, sondern das ist etwas, was Juden und Christen auch sagen, mindestens auch sagen. Aber okay,